Deutschlandfunk. Deutschland heute.
Ja, es gibt immer noch Menschen, die den Klimawandel für eine Erfindung halten. Doch die Temperaturen der vergangenen Monate und Jahre sprechen eine andere Sprache. Ein Temperaturrekord jagt den nächsten. Schon der Juni war weltweit der heißeste Monat seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Dann kam der Juli mit seiner Rekordhitze und hat diesen frischen Rekordmonat gleich nochmal übertroffen. Wir haben den heißesten Ort in Deutschland besucht. Wie man dort mit der Hitze umgeht, das erfahren Sie gleich. Außerdem geht es bei uns heute um eiskalte Direktvermarktung, um hessische Landwirte, die aus ihrer Milch selbst Eis herstellen und erfolgreich vermarkten. Und wir nehmen Sie mit auf eine kleine Radtour in die deutsch-deutsche Geschichte auf dem Mauerweg in Berlin. Mein Name ist Stefan Römermann. Hallo und herzlich willkommen bei Deutschland heute. Ventilatoren, viel Wasser und möglichst nicht allzu lang in die pralle Sonne. Das sind so die üblichen Tricks, mit denen sich die heißen Tage im Sommer so halbwegs überstehen lassen. Wenn das nicht reicht, dann kann man natürlich immer noch ins kalte Wasser springen, entweder im Freibad oder, wenn das zu weit weg ist, auch in eine Badewanne mit kaltem Wasser. Bei den Temperaturen im vergangenen Monat half aber selbst das, zumindest bei mir, nur noch bedingt. Vielerorts zeigten die Thermometer über 40 Grad an. Wetterextreme, an die wir uns wohl oder übel gewöhnen müssen. Dem Klimawandel sei Dank. Im badischen Örtchen Wackhäusl-Kirlach können Sie ein Lied davon singen. Die Gemeinde ist Deutschlands Hotspot, wie man neudeutsch so sagen würde. Es ist also das heißeste Fleckchen überhaupt. Schon seit mehr als 3 Jahrzehnten werden dort regelmäßig die höchsten Durchschnittstemperaturen im Sommer gemessen. Michael Franzen hat den Ort besucht.
Voll ist es im Freibad von Wackhäusl-Kirlach. Brechend voll. Kein Wunder, bei der Hitze.
Wackhäusl, der heißeste Ort Deutschlands.
Natürlich hat auch Bademeister Armin Erbe vom Alleinstellungsmerkmal seiner badischen Gemeinde unweit des Rheins gehört. Seit mehr als 30 Jahren messen die Meteorologen des Deutschen Wetterdienstes in Wackhäusl-Kirlach die höchste Sommertemperatur. Durchschnittlich 25,6 Grad zwischen Juni und August, Tag und Nacht.
Also ich trinke 4,5 Liter Durchzug. Ja, und wir haben dann die Sonnenschirme alle aufgestellt. Und wenn wir auf sich mal, stehen wir also in der Schatten immer, das ist klar. Ne?
Um 8 hat Erbes Schicht begonnen. Das Freibad öffnet dann. Die Morgenstunden, sie sind ihm am liebsten. Um die Zeit ziehen Rentner gemächlich ihre Runden. Plus 1-2 Triathleten weniger gemächlich. Am Nachmittag wird es stressiger, wegen der ganzen Jugendlichen. Doch Randale, wie in Düsseldorf und anderswo, nein, meint der 56-Jährige, die gäbe es bei ihnen nicht. Nicht wirklich. 82.000 Karten haben sie letztes Jahr während der Freibadsaison verkauft. Das ist Rekord. Gut für die Kasse, schlecht für die Chloranlage.
Da ist das Wasser schon drüber, da schafft es die Anlage nicht. Erstens mal muss ich jetzt leider sagen, dass ich die Leute halt nicht mit dusche. Dann schmiere ich sie mit Sonnencreme ein, dick, und dann geht es halt ins Wasser. Die gehen ja nicht bloß einmal ins Wasser, die gehen ja 10-mal ins Wasser.
Die Hitze macht mir nicht viel aus.
Tönt es vom Beckenrand. Siegfried Grünfeld hat Urlaub und läge eigentlich an irgendeinem Mittelmeerstrand, wenn sein Enkel nicht in letzter Sekunde krank geworden wäre. Der braungebrannte 55-Jährige arbeitet für ein Unternehmen, das Autobahnen und Landstraßen ausbessert. Bei Wind und Wetter.
Als ich angefangen habe in der Firma vor 10 Jahren, also die ersten 3-4 Jahre war nicht so heiß wie jetzt. Jetzt ist es extrem. Wenn wir richtig auf der Autobahn schaffen, wenn der Asphalt sich richtig anheizt, kann man 45 Uhr und mehr.
Ich heiße Vincenza Kunz, bekannt Enza.
Enza verkauft Eis, leckeres Eis, sagen die Kirlacher.
Was soll ich Ihnen da antworten?
Das Geschäft, es ist profitabel, aber auch schweißtreibend.
Schwül, sehr schwül. Ja, also nicht angenehm. Da schwitzt man überall.
In Deutschlands Hotspot im Allgemeinen und im Eiskaffee im Speziellen.
Für uns, wenn es zu heiß ist, ist das Geschäft gar nicht so gut, wie jeder vermutet, dass je heißer, umso mehr Eis wird gegessen. Wenn es heiß ist, holen die Leute eher das Eis, aber erst gegen Abend, Weil tagsüber ist es zu heiß, um ins Café zu sitzen.
Hallo.
So, bitte. Ich mach gleich zu, wegen jeder Kran. Ja, das ist der beste Raum. Jetzt kommen wir zur Fahrschule. Am liebsten würde ich jetzt hier schlafen, aber das mache ich nicht.
Nee. Die Fahrschule von Sandro Quarata. Sie liegt im Keller, hinter dicken Wänden und Büschen, die sein italienischer Vater in den Abendstunden gießt.
Heute Morgen, übermorgen.
Wer wissen will, wie es sich lebt im Brutkasten, ist beim 51-Jährigen an der richtigen Adresse. Schließlich ist der Glatzkopf nicht nur Fahrlehrer, sondern auch Vorstand von Olympia Kirlach 1919, dem Fußballverein.
Viele andere würden vielleicht sagen, oh, das ist vielleicht verrückt, so diese heißen Temperaturen bei uns immer wieder. Aber wir leben ja auch alle schon viele Jahre mit diesen Temperaturen. Und wenn Sie jetzt durch den Ort gefahren sind, sehen Sie auch, ich glaube, überall sind die Rollladen unten. Der Ort ist doch fast ausgestorben jetzt bei dieser Hitze. Man kann sagen, wir haben ja dann fast so ein bisschen italienische Verhältnisse, ein kleiner Flair in Italien.
In der Rheintalebene. Quarata lässt sich in seinen Schreibtischstuhl fallen. Eigentlich hätte gleich einer seiner Schüler Fahrstunde gehabt. Doch der kommt jetzt erst um 19.30 Uhr. In der Mittagshitze Motorrad zu fahren, das wäre zu gefährlich. Die Gefahr eines Hitzestaus zu groß.
Ja, jetzt stellen Sie sich vor, Sie stehen da bei einer roten Ampel natürlich in einer gewissen Zeit. Dann kommt ja die Hitze von unten, vom Boden natürlich, dann die Motorabwärme. Ja, und dann ist es schon so, dass da vielleicht da gerade mal so ein Motorradfahrer gerade mal umkippt.
Der Fahrlehrer ist sich sicher, das ist der Klimawandel. Dass er mit seinen drei nicht gerade PS-schwachen Benzinern und drei Motorrädern eventuell auch seinen Teil dazu beiträgt, Quarata schaut hoch, irgendwie nicht zu vermeiden. Andere sind da weiter. Seit mehr als 20 Jahren erzeugt der Solarverein Kirlach Sonnenenergie. Entlang der A5 soll ein Windpark entstehen. Der 51-Jährige nickt und sein Club ist auch nicht untätig geblieben. Im Juli haben sie ihren Kickern 50 Kästen Mineralwasser spendiert, kostenlos, auf das keiner umkippt.
Toi, toi, toi.
Das war der Beitrag von Michael Franzen zu Besuch in Wackhäusl-Kirlach, dem wohl heißesten Ort Deutschlands. Wenn im Supermarkt der Liter Milch deutlich unter einem Euro kostet, dann ist klar, wahnsinnig Geld wird da wohl nicht beim Bauern ankommen. Viele Höfe versuchen deshalb inzwischen, ihre Milch auch regional zu vermarkten, in Hofläden oder auf dem Wochenmarkt. Manche übernehmen auch die Veredelung selbst, sprich sie machen aus dem Milch Quark, Joghurt oder Käse. Eine Bauernfamilie am Fuße der Hessischen Rhön macht Speiseeis und verdient damit inzwischen rund ein Drittel ihres Einkommens und beliefert Kunden in der ganzen Region. Der Werbeslogan heißt denn dann auch selbstbewusst, wer einmal leckt, der weiß, was schmeckt. Ludger Fittkau über diese eiskalte Direktvermarktung.
Eine Kuh auf zwei Beinen hält ein Hörnchen mit drei Eiskugeln in einer Hufe. Das ist das Logo, das sich die Bauernfamilie Hölzer-Jost für ihr Eis ausgedacht hat. Gemacht wird es schon seit 2006 direkt auf dem Bauernhof im osthessischen Sintal-Oberzell am Rande der Rhön. Die Milch kommt von 40 Fleckviehkühen in ihrem Stall. Ein Drittel geht inzwischen direkt in die Eisproduktion, sagt Bäuerin Kirstin Jost.
Wir haben angefangen mit dem holländischen Bauernhof-Eis, French-Eis-Unternehmen. Da kriegt man eigentlich dann immer alles erklärt, kommen Konditor, hat man Rezepte und so weiter. Aber wir haben uns dann halt nach 2 Jahren davon verabschiedet und haben uns dann unsere eigenen Rezepte erstellt. Und so sind wir halt dann zu unseren Eisrezepten gekommen und vermarkten das.
Die Vermarktung des Speiseeises vom Bauernhof ist aufwendig. Ein eigener Eiswagen fährt täglich rund 100 Kilometer aus Sintal ins Rhein-Main-Gebiet, um dort das Eis an die Kunden zu bringen. Außerdem verkauft die Bauernfamilie ihr Eis auch an Supermärkte in den Städten.
Haben dann auch in 2007 angefangen über Landmarkt, das sind die hessischen Direktvermarkter, die eigentlich so mehr in Lebensmittel, Einzelhandel über Rewe das Eis dann praktisch vermarkten.
Die Eissorten, die im Keller des Bauernhofes hergestellt werden, sind die Klassiker. Schokolade, Vanille oder Stracciatella. Doch in diesem heißen Sommer hat Kirstin Joost sich eine neue Sorte einfallen lassen. Joghurt Sanddorn. Die Nachfrage am Eiswagen ist hervorragend.
Schmeckt sehr gut. Ja, wir haben schon mehrmals von denen gehabt. Wir kennen die Leute und das schmeckt sehr gut.
Dann ist noch die Sorte Kaffee-Eis. Ist auch sehr lecker.
Das ist Geschmackssache. Manche Leute sagen, schmeckt nicht. Mir schmeckt.
Der Eiswagen steht heute bei einem kleinen Hoffest neben einem neuen Kuhstall, den die Bauernfamilie Hölzer-Joost vor 3 Jahren am Rande von Sinntal-Oberzell errichtet hat. Das Land Hessen hat den sogenannten Boxenlaufstall gefördert, weil die Tiere dort mehr Auslauf als früher haben und nicht mehr angebunden werden müssen. Bei ihrer Sommerreise macht die grüne hessische Landwirtschaftsministerin Priska Hinz deshalb hier Station. Auch sie muss am Eiswagen die neue Sorte Joghurt Sanddorn probieren.
Es ist wichtig, dass sich landwirtschaftliche Betriebe mehrere Standbeine aufbauen. Zum Beispiel durch Direktvermarktung hier über Eis vom Bauernhof oder aber durch Ferien auf dem Bauernhof oder Ähnliches. Denn alleine von Milchkuhhaltung oder von Mutterkuhhaltung oder von Schweinehaltung alleine können Bauern heute nicht mehr leben. Sie brauchen unterschiedliche Standbeine.
Das Standbein Eisproduktion habe es im Grunde erst möglich gemacht, den neuen Stall zu bauen, in dem die Milchkühe artgerechter gehalten werden können als früher. Das sagt Bäuerin Kirstin Joost. Sie wird die erste Nacht nie vergessen, die die Kühe im neuen Stall verbracht haben.
Ich habe ja die erste Nacht auch hier übernachtet. Wir haben da oben noch eine Übernachtungsmöglichkeit. Also die Kühe sind hergekommen. Die sind dann erstmal rum überall, alles ausprobiert. Und abends hat dann alles angefangen, mu, mu, mu. Als wollte jeder sagen, hier, bleiben wir jetzt hier oder gehen wir jetzt wieder heim oder was ist denn? Die haben wirklich die ganze Nacht gemut. Als wolltest du wirklich sagen, hier, was ist denn jetzt hier? Ne?
Heute sorgen die Kühe dafür, dass die Eisproduktion in Sinntal das ganze Jahr hindurch läuft. Dadurch ist das Eis immer frisch. Für die hessische Landwirtschaftsministerin Priska Hinz ist gerade die Nähe zu den Kunden ein großer Wettbewerbsvorteil gegenüber industrieller Eisproduktion.
Ja, das hier schmeckt natürlich besonders gut von Hölzer und Joost. Und natürlich ist es so, dass regionale Vermarktung unheimlich gut ankommt, wenn die Verbraucherinnen und Verbraucher wissen, das kommt hier aus Hessen, aus der Region und ich kann den Betrieb auch besuchen, weiß also, wo das Produkt herkommt, dann gibt es auch mehr Vertrauen.
Nächsten Morgen wird der Eiswagen wieder die 100 Kilometer vom Fuße der Rhön in Osthessen ins Rhein-Main-Gebiet fahren. Elke Spill, die heute am Kuhstall das Eis verkauft, wird da nicht dabei sein. Sie arbeitet lieber an der Eismaschine.
Es ist wie Kuchen, wie wenn man Kuchen backt. Die Zutaten werden gemischt und dann wird das alles gekocht und dann wird es gefroren und dann tun wir es raus. Ich glaube, das kann jeder.
Eis machen ist wie Kuchen backen. Leckeres Eis verkaufen statt Frust über niedrige Milchpreise schieben. Das war der Beitrag von Ludger Fittkau. Viele Jugendliche und junge Erwachsene sind die Erzählungen über die deutsch-deutsche Teilung Geschichten aus einer anderen Zeit und irgendwie auch aus einer anderen Welt. Schließlich sind inzwischen fast 30 Jahre vergangen. Dass Berlin mal durch massive Grenzanlagen geteilt war, das wissen Teenager oft nur noch aus Geschichtsbüchern und Fernsehdokumentationen. Damit diese Geschichte nicht in Vergessenheit gerät, wurde entlang des ehemaligen Grenzverlaufs der sogenannte Mauerweg angelegt. Für unsere Sendung Wochenendjournal morgen Vormittag hat sich meine Kollegin Claudia van Laak aufs Rad geschwungen und den Weg erkundet. Frau van Laak, wie muss ich mir denn eigentlich diesen Mauerweg so vorstellen?
Also er ist 160 Kilometer lang, ausgeschildert mit 3,60 Meter hohen Schildern, nämlich die Berliner Mauer, die war genau 3,60 Meter hoch. Der Weg umrundet einmal das alte West-Berlin, führt natürlich innerstädtisch vorbei an den bekannten Sehenswürdigkeiten Brandenburger Tor, Checkpoint Charlie. In Potsdam fährt man über die Glienicker Brücke. Hier fand ja im Kalten Krieg der Agentenaustausch statt. Und stellenweise ist er sehr idyllisch, sehr landschaftlich reizvoll, an der Havel entlang, an der Spree, durch die Potsdamer Parklandschaft. Und wer hatte die Idee dazu? Michael Kramer heißt der Mann, Politiker der Grünen. Er war bis vor kurzem Mitglied des Europäischen Parlaments.
Nach dem Fall der Mauer hatten wir Grüne und der ADFC diese Idee. Aber das war damals überhaupt nicht umsetzbar. Die Medien und die Politik, nein, die Mauer muss weg, als könnte man Geschichte ausradieren. Nur einige wenige haben sich schon damals dafür eingesetzt. Willy Brandt zum Beispiel, der hat nicht nur ein Buch geschrieben über den Tag hinaus, sondern hat am 10. November 1989 gesagt, und lasst uns von diesem Monstrum Teile für künftige Generationen bewahren, wie wir das mit der Ruine der Kaiserwille im Gedächtniskirche nach langen Diskussionen dieser Stadt gemacht haben.
Michael Kramer von den Grünen, der Vater des Mauerradwegs. Zum Teil ist er in einem schlechten Zustand. Das hängt auch damit zusammen, dass es ganz, ganz viele verschiedene Eigentümer gibt. Das Land Berlin hat jetzt 12,5 Millionen Euro in die Hand genommen. Der Weg soll ausgebaut und ertüchtigt werden.
Wie viel sieht man denn dann tatsächlich noch von den ehemaligen Grenzanlagen, wenn man diesen Weg entlang fährt?
Höchst unterschiedlich. Also wir haben die East Side Gallery, das ist das längste erhaltene Teilstück der Berliner Mauer, 1300 Meter lang. Dann gibt es einige Grenztürme, die noch erhalten sind. Da sind zum Teil so kleine Museen drin. Und es gibt noch einige kuriose Reste von Grenzanlagen. Da braucht man aber schon ein geübtes Auge, um die zu erkennen. Also ein altes Streckentelefon mitten im Wald habe ich gefunden. Das diente der Kommunikation der Grenzer untereinander. Alte Betonpfosten sind noch zu sehen. Oder auch Teile des alten Metallstreckzauns. Und den nutzen zum Teil Anlieger heute einfach als Gartenzaun. Der hält die Kaninchen. Okay. Der hält die Kaninchen ab.
Das ist ja auch schön. Ich habe gehört, an einer Stelle gibt es auch eine Klingel. Was hat es denn damit auf sich?
Ja, leider gibt es die heute nicht mehr. Die gab es und das war wirklich ein Kuriosum. Und zwar hatten wir ja verschiedene Westberliner Exklaven auf DDR-Gebiet. Zwei davon waren Wochenendkolonien direkt an der Havel. Und damit diese Westberliner auf ihre Wochenendgrundstücke kommen konnten, mussten sie die Mauer passieren. Und das ging nur zu bestimmten Zeiten von den DDR-Grenzern vorgegeben, zum Beispiel morgens von 6 bis 9 oder so. Sie mussten dann ihre ganzen Habseligkeiten auf Schubkarren packen, bei den DDR-Grenzern klingeln, also wirklich an der Mauer. Die haben dann an einer Kurbel gedreht und eine Tür in der Mauer geöffnet. Also wirklich ganz kurios.
Gab es denn auch Dinge oder Begegnungen, die Sie bei der Recherche, ich sag mal, besonders berührt haben?
Ja, ich habe mich in Berlin Mitte in der Brunnenstraße, da habe ich eine 81-jährige frühere Kinderärztin getroffen, Renate Werwig. Sie wollte 1963 fliehen. Und zwar hatte sie den Hinweis, dass es einen Fluchttunnel gab am Haus Brunnenstraße 45. Ihr Bruder, der war bereits in den Westen geflohen, der hatte an diesem Tunnel mitgebaut. Sie wollte gemeinsam mit ihren Eltern fliehen, aber die Stasi, die hat davon erfahren, hat dann die gesamte Familie verhaftet. Frau Werwig hat tatsächlich noch einen zweiten Fluchtversuch unternommen, wurde erneut verhaftet, verurteilt und dann letztendlich von der Bundesrepublik freigekauft. Das war schon eine sehr berührende Begegnung.
Mehr dazu gibt's dann morgen um 8:50 hier bei uns im Deutschlandfunk. Deutsch-deutsche Geschichte zu Fuß oder mit dem Fahrrad erleben. Claudia van Laak hat für das Wochenendjournal den Mauerweg in Berlin besucht. Damit geht Deutschland heute langsam, aber sicher zu Ende. Nach den Nachrichten meldet sich hier gleich meine Kollegin Kate Malaike mit der Sendung Campus und Karriere. Und bei ihr geht es nochmal um das heikle Thema Deutschtests für Kita-Kinder. Vielen Dank fürs Zuhören und bis Montag.